Als Jugendlicher war ich in einer Jugendgruppe in unserer Kirchgemeinde in der Ostschweiz. Und als der Pfarrer gehen musste, der diese Jugendgruppe gegründet hat, hat er eine eindrückliche Abschiedsrede gehalten. Er hat uns gewarnt vor all dem, was kommen wird. Und in der Bibel haben einige Leute am Ende ihres Lebens auch eine Abschiedsrede gehalten. Das fünfte Buch Mose ist die Abschiedsrede von Mose an das Volk Israel. Josua hat in Sichem seine Abschiedsrede an das Volk gehalten. Paulus hat die Ältesten der Gemeinde in Ephesus versammelt, um ihnen ein letztes Mal zu Herzen zu reden. In einer Abschiedsrede versucht man, das Wichtigste noch einmal zusammenzufassen. Jesus hält beim letzten Zusammensein mit seinen Jüngern eine lange Rede. Die steht in Johannes 13 bis 17. Und wir hören heute Morgen einen Abschnitt aus dieser Rede. Was will Jesus seinen Jüngern als letztes mitgeben?
Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 14, die Verse 15 bis 31. Jesus sagte: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen zum Fürsprecher geben, der für immer bei euch bleiben soll, nämlich den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht erkennt. Ihr erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Eine Weile noch und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, sagt zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns und nicht der Welt offenbaren willst? Jesus entgegnete ihm: Wer mich liebt, wird mein Wort bewahren, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Wer mich nicht liebt, bewahrt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht meines, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich euch gesagt, solange ich bei euch war. Der Fürsprecher aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe: Ich gehe weg und ich komme zu euch zurück. Würdet ihr mich lieben, so hättet ihr euch gefreut, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und ich habe es euch schon jetzt gesagt, bevor es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es dann geschieht. Ich kann euch nicht mehr viel sagen, denn es kommt der Fürst der Welt. Über mich hat er keine Macht, sondern es geschieht, damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und tue, was mir der Vater geboten hat. Steht auf, lasst uns von hier aufbrechen.
Unsere Reise in die Herbstferien nach Zypern war eine Odyssee. Wir mussten außerplanmäßig von Wien nach Frankfurt fliegen. Im Frankfurter Flughafen saßen wir in einem bayerischen Biergarten und die asiatischen Kellnerinnen waren entsprechend gekleidet. Und ich staunte nicht schlecht, als mein Essen kam. Dieser Roboter hat uns bedient. Es ist nicht sicher, dass der wirklich mit KI gesteuert war, aber es war ein Roboter. KI ist heute in aller Munde. Am Freitag war in der BAZ ein Artikel mit dem reißerischen Titel: Jede dritte Person in der Schweiz befürchtet das Ende der Menschheit durch KI. Als ich Freunden erzählte, dass ich eine Predigt zu KI machen wolle, sagten mehrere Personen, sie hätten nächstens eine Weiterbildung für den Umgang mit KI. Die einen sehen KI als Bedrohung und die anderen als Lösung für alle Probleme der Menschen. Ich sah sogar einen Krimi, in dem KI eine zentrale Rolle spielte. Also überall wird KI verwendet. Ich muss zugeben, dass ich den Mund etwas vollgenommen habe, als ich sagte, ich predige über KI. Ich gehöre nicht zu den regelmäßigen Nutzern von KI. Ich musste mich in dieses Gebiet einführen lassen. Ein junger, kompetenter Mann, Hugo Bronowski, hat mir freundlicherweise einen Crashkurs in KI erteilt. Alles, was ich richtig über KI sage, stammt von ihm. Alles, was falsch ist, ist auf meinem Mist gewachsen. Ich habe gelernt, dass man mit KI sprechen kann. Das ist eine Dame, die einem dann Antworten gibt. KI kann erstaunlich fromme Andachten generieren. Diese Predigt könnte ja auch mit KI gemacht worden sein. Wer weiß? Wenn ich KI bitte, ein Apfelkuchenrezept zu machen, dann bekomme ich nicht irgendein Betty Bossi-Rezept, sondern KI entwickelt ein neues Rezept für mich nach meinen Angaben. KI weiß nicht, wie ein Apfelkuchen schmeckt. Sie kann zwar sagen, sie wisse es, aber sie weiß es nicht. Also sie schmeckt es nicht. KI. KI versteht nicht einmal meine Bitte wirklich, aber sie ist so programmiert, dass sie meine Worte meist richtig interpretiert. KI kann ein Buch oder einen Artikel zusammenfassen. In der Bildung ist KI beschränkt nützlich. Wenn ich als Student KI die Buchzusammenfassung machen lasse, dann habe ich nicht nur den Inhalt nicht gelesen, sondern ich habe auch viele Lernschritte verpasst. Beim Lesen wächst das Verständnis für den Inhalt. Das Lesen stellt eine Herausforderung dar. Ich muss meine Zeit einteilen, ich muss meinen Frust überwinden, dass ich vielleicht den Text nicht lesen will. Soll ich mir Notizen machen? All das gehört zum Lernprozess, den KI mir nicht abnehmen kann. KI kann mir gewisse Dinge abnehmen, aber nicht alles. Ich bin kein Verächter von KI. Ich denke, sie kann ein brauchbares Hilfsmittel sein, wenn sie sinnvoll eingesetzt wird. Die Vision allerdings, dass sie den Menschen ersetzen könne, halte ich eher für eine Horrorvision. Künstliche Intelligenz wird manchmal so behandelt, als ob sie eine Person wäre. Sie hat gottähnliche Eigenschaften. KI weiß sehr viel, sie ist überall gegenwärtig, sie ist unsichtbar, man kann mit ihr sprechen. All das kann man auch mit Gott. KI wirft Fragen auf, nämlich was ist denn eigentlich eine Person? Ist KI wirklich eine Person oder was macht eine Person aus? In der Psychologie wird eine Person durch 5 Eigenschaften qualifiziert. Das ist Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Geselligkeit, Kooperationsbereitschaft und emotionale Stabilität. So kann man eine Person charakterisieren. In der Bibel tritt Gott als Person auf und erschafft den Menschen als sein Ebenbild. In dem Abschnitt, den wir in der Lesung gehört haben, begegnen uns 6 Personen. Jesus, der Vater, der Fürsprecher, Judas, die Jünger und der Fürst der Welt. Wir wollen uns auf den dreieinigen Gott und die Jünger als Personen beschränken. In der Bibel gibt es Hinweise auf den dreieinigen Gott, aber es gibt keine ausgebaute Trinitätslehre. Die alte Kirche hat sich mit dieser Frage beschäftigt und hat aufgrund des Bibelstudiums und aufgrund philosophischer Überlegungen hat sie eine Lösung gefunden, wie man das formulieren kann und hat das auch formuliert mit der bekannten Formulierung mia usia tres hypostases, wie Sie sicher alle wissen. Es ist eine Entscheidung, die in einem Konzil mal getroffen wurde, ein Wesen, drei Ausprägungen, Personen haben dann die Lateiner das übersetzt. Diese Formel gilt noch, also dogmatisch, aber ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Und mir geht es heute auch nicht darum, die Trinitätslehre zu ergründen und erklären, sondern Gott als Person. Was ist eine Person, wenn wir bei Gott Maß nehmen? Ich greife 3 Aspekte heraus über das Personsein Gottes. Gott ist ein soziales Wesen. In unserem Text tritt Jesus in seiner Beziehung zum Vater, dem Heiligen Geist und den Jüngern auf. Diese 3 sind in Liebe verbunden. Jesus redet zu seinen Jüngern. Jesus gibt es nicht allein. Er ist nicht nur für sich eine Monade irgendwo auf einer Insel, sondern er ist immer in Beziehung. Am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat, hat er sich ein personales Gegenüber geschaffen, den Menschen. Für den Menschen, den Gott in einen wunderbaren Garten gesetzt hat, hat er ein Gegenüber geformt. Die ganze Geschichte der Bibel ist eine Geschichte von Gott und Mensch und die Geschichte zwischen Menschen. Für Adam hat Gott Eva als Partnerin geschaffen. Auf dem Feld hat Kain seinen Bruder Abel erschlagen. Das sind 2 monumentale Geschichten in der Bibel über die Beziehung von Menschen. Der Mensch ist ganz wesentlich ein soziales Wesen. Gemeinschaft ist nicht ein notwendiges Übel, sondern bildet das Herzstück des Menschseins. wie der jüdische Philosoph Martin Buber es einmal ausgedrückt hat, der Mensch wird am Du zum Ich. Der Mensch wird am Du zum Ich. Durch das Gegenüber erkenne ich, wer ich bin. Soziale Beziehungen sind für Menschen unvermeidlich und unerlässlich. Die Frage ist, wie wir diese Beziehungen gestalten. In unserem Abschnitt kommt das Wort Liebe sehr häufig vor. Jesus, der Vater und der Heilige Geist sind durch die Liebe miteinander verbunden. Augustin hat in seiner Trinitätslehre gesagt, Gott sei der Liebhaber, Jesus der Geliebte und der Heilige Geist die Liebe. Das Hauptgebot nach Jesus ist das, Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Und Liebe meint wohl nicht nur das Gefühl des Verliebtseins, sondern einen wohlwollenden und respektvollen Umgang mit dem Nächsten. Im mürrischen Alltag der Stadt bemühe ich mich manchmal, jemandem, der vor meinem Velo vorbeirennt, zuzulächeln. Gelingt nicht immer, gebe ich zu. Aber das Erstaunliche ist, wenn ich es schaffe, es gibt Menschen, die lächeln zurück. Und das gibt eine andere Stimmung, als wenn man nur so mürrisch vor sich hin fährt. Und wir leben in einer Welt, in der oft das Modell von Kain und Abel angewendet wird. Brüder töten sich zum Beispiel in der Ukraine. Es liegt an uns, ob wir mit dem Gewehr oder mit der Liebe auf Menschen zugehen wollen. Gott ist ein soziales Wesen und er hat uns als soziale Wesen geschaffen. KI ist kein soziales Wesen. In unserem Text redet Jesus zu seinen Jüngern. Er sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote bewahren. Jesus steht in einer Beziehung zu seinen Jüngern, die von Liebe geprägt ist. Die Jünger sollen Jesus lieben. Das steht parallel zu meine Gebote halten. Für uns stehen diese beiden Aussagen in einer gewissen Spannung. Liebe, das ist doch eher ein unverfügbares Gefühl und Gehorsam bringen wir eher mit dem Militär in Verbindung. Für Jesus gehören aber diese beiden Dinge zusammen. Liebe meint in der Bibel eben nicht nur ein Gefühl, sondern die Loyalität Jesus gegenüber. Wer schon lange verheiratet ist, der weiß, dass Liebe mehr als ein Gefühl ist. Gehorsam gilt in diesem Fall, wo Jesus es sagt, nicht einem tyrannischen Herrn, sondern Jesus, der sich selbst für uns dahingegeben hat. Er gibt uns Gebote zum Leben. Jesus redet zu den Jüngern. Er bittet den Vater und weiß, was er tun wird. Drei Aspekte einer Person möchte ich hier hervorheben. Eine Person hat ein Bewusstsein. Das fehlt KI grundsätzlich. Bis jetzt auf jeden Fall, auch das wird diskutiert. Worin zeigt sich das Bewusstsein? Jesus nimmt die Realität wahr. Er lebt in einer Welt, die den Geist der Wahrheit nicht empfangen kann. Bald wird der Fürst der Welt auftauchen. Er steht Jesus feindlich gegenüber. Jesus nimmt seine Jünger aber nicht aus dieser Welt, sondern er gibt ihnen seinen Frieden. Eine Person kann die Welt um sich herum wahrnehmen, und zwar nicht die Welt, die sie gern hätte, sondern die Welt, wie sie ist. Die Welt hat verschiedene Facetten. Es ist wichtig, die Welt, in der wir leben, genau wahrzunehmen. Es ist die Schöpfung Gottes, die er erhalten will. Es ist die gefallene Welt, für die Jesus gestorben ist. Es ist die Welt, in der Jesus sein Reich bauen will. Eine Person hat ein Selbstbewusstsein. Das ist nicht überheblich gemeint. Eine Person sollte wissen, wer sie ist. KI hat kein Selbstbewusstsein. Jesus sagte einmal: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus weiß, wer er ist und wozu er auf die Welt gekommen ist. Für uns heute ist es gar nicht so einfach zu wissen, wer ich bin. Hier kann KI keine Antwort geben. Dietrich Bonhoeffer schrieb im Gefängnis ein eindrückliches Gedicht mit dem Titel »Wer bin ich?« und am Schluss schreibt er: Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Eine Person kann sich selber transzendieren, also hat selbst Transzendenz. Sie kann über sich selbst hinauswachsen. Jesus wusste nicht nur, wer er ist, sondern er war für andere da. Im Bildwort vom guten Hirten sagt er: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Das geht über ihn selbst hinaus. Er tut etwas für andere. Jesus setzt sich mit seinem eigenen Leben für das von anderen ein. Manche Menschen wissen, wer sie sind, aber sie können nicht über sich selbst hinausblicken. Es ist aber ganz wichtig, dass wir uns auch von außen sehen und auch andere Menschen wahrnehmen können. In unserer Gesellschaft sind viele Menschen auf sich fixiert. Jesus war ganz für andere da. KI hat weder ein Selbstbewusstsein, noch kann sie sich transzendieren. Gott, der Vater. Jesus steht in einer ganz engen Beziehung zu seinem Vater. Er sagt sogar, dass er und sein Vater eins seien. Der Vater hat ihn gesandt und nun kehrt er wieder zum Vater zurück. Was Jesus von seinen Jüngern verlangt, tut er auch selbst. Er liebt nämlich den Vater und tut, was er ihm geboten hat. Die enge Verbindung zwischen Jesus und dem Vater öffnet Jesus auch für seine Jünger. Wer Jesus liebt, der wird auch vom Vater geliebt. Die Jünger werden in eine Beziehung hineingenommen. Jesus und der Vater werden sich beim Jünger niederlassen. Das ist etwas ganz Besonderes, wenn man in eine so innige Beziehung aufgenommen wird. Jesus sagt in unserem Abschnitt auch, dass der Vater größer sei als er. Einigen Theologen hat das Kopfzerbrechen bereitet wegen der Trinität und verschiedene Dinge. Wir zerbrechen uns den Kopf nicht darüber. Der Sohn schaut zu seinem Vater auf. Gott, der Vater, wird in diesem Abschnitt auch als Person vorgestellt. Er steht in einer Beziehung zu seinem Sohn. Was macht Gott den Vater aus? Er ist der Schöpfer dieser Welt. Gott ist im wörtlichen Sinn kreativ. Was bedeutet Kreativität? Ich habe hier eine Definition mitgebracht. Um etwas Kreatives zu tun, muss man ein gewisses Verständnis haben, die Fähigkeit, sich etwas vorzustellen, das noch nicht existiert, und die Freiheit, es zu schaffen. All diese Bedingungen erfüllt Gott. Er konnte sich die Welt vorstellen, bevor sie existiert hat. Kreativität ist eine Begabung, die jeder Mensch hat. Wir sind zwar nicht alle Künstler, sage ich aus eigener Erfahrung, aber ich finde es spannend, sich etwas vorzustellen, das es noch gar nicht gibt. Der alte Antikriegsspruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, ist vielleicht gar nicht so dumm, sich etwas vorzustellen, was es eben noch nicht gibt. dass das sein könnte. Stell dir eine Welt vor, in der die Menschen die Umwelt nicht zerstören. Stell dir eine Gemeinde vor, in der die Einzelnen füreinander einstehen und einen Leib bilden. Das gehört zur Kreativität. Der Paraklet. Jesus will seine Jünger nicht als Waisen zurücklassen. Er bittet den Vater um den Parakleten. Das griechische Wort Parakletos kommt nur bei Johannes vor. Es kann mit Fürsprecher oder mit Beistand übersetzt werden. Der Paraklet erfüllt eine bestimmte Rolle. Er ist die persönliche Gegenwart von Jesus in und bei den Christen. Jesus qualifiziert diesen Parakleten auch. Er ist der Geist der Wahrheit. Jesus nennt ihn den Heiligen Geist. Von ihm sagt Jesus, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Paraklet hat eine wichtige Aufgabe, wenn Jesus zum Vater zurückgegangen sein wird. Der Heilige Geist ist auch eine Person. Eine Person hat vier wesentliche Fähigkeiten: Vernunft, Vorstellungskraft, Gefühle und einen Willen. Ich picke die Vernunft oder Intelligenz heraus. Sie beinhaltet logisches Denken, Erinnerung und Sprache. Die künstliche Intelligenz arbeitet nach streng vorgegebenen Regeln. Sie kann Ergebnisse auch in sprachlicher Form wiedergeben. Also diese Fähigkeit hat KI. Künstliche Intelligenz hat aber keine Erinnerung, sondern sie stöpft aus einem möglichst großen Pool von Daten. Der Paraklet verbindet uns mit Jesus. Das ist nicht eine Datenhotline, sondern eine personale Beziehung. Also wir erfahren nicht nur etwas über Jesus, sondern wir treten in eine Beziehung zu ihm. Der Heilige Geist liefert uns eben nicht nur Daten, sondern lässt uns die Gegenwart Jesu erfahren. Der Paraklet steht für Wahrheit. Ein Gut, das heute gefährdet ist durch viele Fake News. Der Heilige Geist wird uns an Jesus erinnern. Die Erinnerung ist sehr wichtig. Denkt daran, wenn ihr Ferienerinnerungen austauscht. Menschen und Ereignisse geraten schnell in Vergessenheit. Viele Worte von Jesus oder auch die schönen Worte aus den Psalmen kennen die Menschen heute nicht mehr. Sie können sich nicht daran erinnern, weil sie sie nie gehört haben. Durch den Parakleten können wir uns an Jesus orientieren. Er erinnert uns daran, was Jesus für uns getan hat. Er gibt uns nicht nur richtige Antworten auf unsere Fragen, sondern führt uns in ein Leben der Nachfolge. Und ganz zum Schluss noch kurz die Jünger. Die Jünger sind die Gesprächspartner in dieser Rede. Sie treten kaum in Erscheinung. Sie sind das Du oder das Ihr, das häufig vorkommt in diesem Abschnitt. Sie werden gefragt, ob sie sich auf diese Beziehung einlassen wollen. Sie sind zu einem Leben mit dem dreieinigen Gott eingeladen. KI ist ein Hilfsmittel und kein Gegenüber. Gott bietet sich uns als Gegenüber an. Amen.